Vor einigen Jahren suchte in Kalkutta ein gut gekleideter Mann die Mutter Teresa auf. Und er fand sie schließlich irgendwo im Elendsviertel, im hintersten Winkel eines Gebäudes, und zwar beim Toilettenputzen. Also ich schaute ihn gar nicht so recht an, dachte wohl, das ist jemand, der mir bei der Arbeit helfen will, drückte ihm erstmal so ein Klopötzer in die Hand und er half ihr beim Toilettenputzen. Nach 20 Minuten waren sie fertig, alle Toiletten waren wieder sauber und dann stellte er sich der Mutter Teresa vor. Er sagte: Guten Tag, ich bin der Direktor der Fluggesellschaft und ich bin gekommen, um Ihnen Ihre Flugkarten zu bringen. Eine kuriose Szene, oder? Dieser gut gekleidete Mann mitten in einem Elendsviertel in einer Toilette am Putzen. Eigentlich war er nicht deshalb gekommen. Aber interessanterweise sagte er dann, jene 20 Minuten in dieser Toilette waren für mich die wichtigsten 20 Minuten meines Lebens. Warum denn das? Ich meine, der könnte auch zu mir kommen, 20 Minuten mein Klo putzen. Ob das sein Leben auch so verändern würde? Hier hat Gott das Herz eines Menschen berührt. Ein Mensch, der mit viel Geld zu tun hat, mit viel Einfluss zu tun hat, der in einer gehobenen Stellung ist. Und an einem ungewöhnlichen Ort berührt Gott sein Herz und verändert ihn nachhaltig. Das ist ungewöhnlich. Aber das ist Glauben. Glauben, der verändert. Der auch Gesellschaft verändert. Und das ist ungewöhnlich, dass Gott solche Wege manchmal mit uns geht. Ungewöhnlich ist auch der Text von heute Morgen für unser Thema, den Abschluss unserer Reihe auf Montag. Und unser Thema heute Morgen lautet Glaube in der Gesellschaft leben. Ich werde euch aber nicht ganz viele verschiedene Dinge sagen, was ihr tun müsst. Dafür sind wir viel zu viele verschiedene Menschen. Ich möchte euch bitten, dass ihr euch auf einen sehr ungewöhnlichen Text einlasst, und zwar aus Lukas 3, Verse 4 bis 6. Er ist von daher ein bisschen ungewöhnlich, weil es eine Erfüllung einer Verheißung ist, eigentlich nur ein Zitat aus Jesaja. Ich möchte ihn kurz vorlesen. Ihr könnt hier gerne mitlesen. Lukas 3, die Verse 4 bis 6. Dort steht: Hört eine Stimme, ruft in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Jedes Tal soll aufgefüllt werden und jeder Berg und jeder Hügel abgezogen werden. Stumme Wege müssen begradigt und holprige Ebenen gemacht werden. Und die ganze Welt soll das Heil sehen, das von Gott kommt. Lukas sagt in den Versen vorher, dass sich mit Johannes dem Täufer diese Verheißung erfüllt, die Jesaja eigentlich in Jesaja 40 formuliert ist. Aber das heißt nicht, dass diese Verse einfach nur ein Beleg dafür sind, dass das Alte und das Neue Testament zusammengehören oder dass Verheißungen aus dem Alten Testament wahr werden. Sie haben auch etwas mit unserem Leben zu tun. Hier wird etwas gesagt über unser Glauben in unserer Gesellschaft, auch wenn das im ersten Blick nicht unbedingt auffällt. Ich möchte am Anfang gerne den Beginn unserer Verse und das Ende der Verse in den Mittelpunkt stellen. Und ich habe diesen ersten Punkt damit überschrieben, mit dem Satz: Alle sollen das Heil sehen. Alle sollen das Heil sehen. Gott will, dass sein Heil sichtbar wird. Und dafür beruft er Johannes den Täufer und der ruft das Volk in die Wüste. Ich muss sagen, das überrascht mich ein bisschen. Man liest ein wenig drüber weg, das ging mir häufig so, bis mir das erstmal richtig auffiel. Dieser Johannes der Täufer, der ist nicht irgendwer, das ist der Sohn eines Priesters. Der Sohn eines Priesters, Der ruft Menschen zum Glauben. Das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. Aber dass der Sohn eines Priesters nicht zum Tempel ruft, dort, wo Gott wohnt, das ist ungewöhnlich. Er ruft in die Wüste. Die Wüste, ein Ort damals des Grauens, ein Ort der Dämonen, der bösen Geister. Man sagte damals, der Teufel selber wohnt in der Wüste. Und jeder Israelit erinnert sich sehr ungern an die Wüstenzeit. In der Geschichte von Israel, da mussten sie 40 Jahre dort leben. Warum? Weil sie ungehorsam gegenüber Gott gewesen waren. 40 Jahre hatten sie dort verbracht. Und das steckte noch in den Köpfen. Ein Wüstenort ist nicht gerade der Ort, wo man Gott findet. Im Gegenteil, eigentlich ist es doch Feindesland. Und Johannes der Täufer ruft die Menschen mitten da hinein. Das ist etwas drastisch Neues. Hier sollen sie heil sehen. Sie sollen sich auf heil ausrichten. Wenn ich euch jetzt fragen würde, was ist denn heil? Dann würde ich wahrscheinlich ganz viele verschiedene Antworten bekommen. Und ich muss sagen, das geht den Theologen auch so. Die wissen, die können sich auch nicht beschränken, was das Thema Heil angeht. Die haben ganz viel dazu zu sagen. Aber ich möchte zwei wichtige Aspekte einfach nur mal rausnehmen. Im Alten Testament gab es vor allen Dingen zwei Aspekte. Der erste Aspekt war, Gott befreit von Unterdrückung. Er befreit sein Volk, die Menschen, die er ausgewählt hat, und regiert als gerechter König. Das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt vom Heil ist, die Israeliten leben im verheißenen Land als Volk Gottes. Das sind zwei Aspekte vom Heil. Und diese beiden Aspekte vom Heil, die lassen sich auch gut übertragen auf unser Glaubensleben, auf unser Leben hier. Denn Gott, erstens befreit uns. Das Symbol, das kennt eigentlich jeder. Nicht das Kreuz. Das ist der Ort der Befreiung von uns. Jesus befreit uns durch seinen Tod am Kreuz von unserer Schuld. Wir dürfen frei aufatmen. Aber noch mehr, Jesus sagt, dieses Kreuz ist ein Symbol dafür, dass man alles dort hinbringen kann. Dieses Kreuz ist der Ort da, dass ich meine Angst hinbringen kann, meine Verzweiflung. Hier kannst du sie hinbringen, denn ich trage sie für dich. Ich mache dich frei davon. Du kannst mir vertrauen. Und das geht nicht nur in die diesseitige Dimension, nicht nur auf unser Erdenleben. Nein, es braucht eigentlich viel mehr noch. Jesus sagt, ich mache euch nicht nur frei von euren Ängsten, von dem, was euch tagtäglich beschäftigt. Ich mache euch nicht nur frei von eurer Schuld, die ihr gegenüber anderen angehäuft habt und gegenüber mir. Nein, ich mache euch frei von der Macht des Todes, von der Macht, die euch von mir trennt. Mein Leben macht den Weg frei. Frei zum Leben mit Gott in der Ewigkeit. Er gibt Freiheit und Hoffnung für ein neues Leben, sagt er. Dazu befreit uns Jesus Christus. Das ist die eine Seite der Medaille, die alle zusammengehört, zu der zweiten. Das darf man auf jeden Fall betonen. Gott ist gnädig. Gott ist gnädig durch Jesus am Kreuz und er macht uns frei von unserer Schuld, von den Dingen, die uns belasten. Die andere Seite, die gibt es auch. Denn in dem Moment, wo wir uns dieser Gnade Gottes zuwenden, in dem Moment, wo wir sagen, Jesus, ich möchte diese Freiheit erleben, in diesem Moment gehören wir zum neuen Volk Gottes. Jeder Christ, der hier zu Jesus Ja gesagt hat, der gehört eine neue Staatsangehörigkeit. Wir gehören nicht mehr nur als Staatsbürger hier zu Deutschland oder wo auch immer ihr herkommt. Nein, wir gehören jetzt zum Reich Gottes, zu seinem weltweiten Volk. Wir haben einen neuen himmlischen Pass. Den habe ich leider als Bild nicht gefunden. Vor einiger Zeit waren meine Frau und ich zusammen im Ausland im Urlaub und da fiel mir das so wieder richtig auf, wie wichtig das für andere Menschen ist, zuzuordnen, woher man kommt. Denn wir wurden sofort gefragt, na, wo kommen Sie denn her? Aus welchem Land? Und als wir dann Deutschland nannten, da sah man so ein wissendes Lächeln auf dem Gesicht meines Gegenübers und man merkte, der verbindet damit etwas. Wahrscheinlich penible Ordnung, Pünktlichkeit, Weißwurst und Bier, ja, so das Klassische, was man vielleicht so begegnet, weiß nicht, vielleicht auch manche andere Sachen. Aber so geht es doch uns auch so. Holländer verbinden wir mit Wohnwagen oder mit Käse. Amerikaner verbinden wir mit Turnschuhen und einer tollen Sonnenbrille und vor allen Dingen einem ganz, ganz dicken Auto. Vielleicht die Japaner mit ihrem besonderen Lächeln, dem ständigen Klicken der Nikon-Kamera. Alles Dinge, die wir zuordnen zu Ländern. Und es gibt bestimmt genügend andere Klischees, die wir da aufmachen können. Wenn man Reich Gottes und die himmlische Staatsangehörigkeit irgendwie beschreiben müsste, dann müssen wir in die Bibel schauen. Da sagt die Bibel, himmlische Staatsangehörige, das sind reiche, glückliche Menschen. Die haben eine Perle gefunden. Die haben einen Schatz gefunden. Und in diesem Reich Gottes, da lebt man nicht in einer Monarchie. Man lebt nicht in einer Demokratie. Eigentlich ist es eine riesige Familie, wo jeder seinen Platz hat, wo jeder eine Aufgabe hat. Und Gott ist der Vater. Und in diesem Reich geht es nur vor allen Dingen um Gott und seine Ehre. Er steht an der Spitze. Es gibt keinen anderen Gott als ihn. Er soll angebetet werden. Und jeder dieser Einwohner ist überzeugt von diesem Gott. Und zwar so sehr, dass er im Vater unser bittet, dass dieses Reich bitte endlich vollständig auf diese Erde kommt und sich überall hin ausbreitet, dass es sich überall durchsetzt, egal in jedem Winkel dieser Erde. Nicht mit Waffengewalt, sondern mit Selbstlosigkeit, mit dem Heiligen Geist. Dieses Reich Gottes ist jetzt schon Wirklichkeit, nämlich in unserer Gemeinde, in unseren Gemeinden, überall da, wo sich Menschen treffen und sich zu Gott bekennen. Und man soll diese Staatsangehörigen Gottes, die soll man erkennen an ihrer Fürsorge füreinander, an ihrem liebevollen Umgang miteinander, an der Demut untereinander, die sie haben, indem sie sich helfen. Einer steht für den anderen ein. Und wenn doch mal jemand schuldig wird, dann vergibt man sich gerne. Das wäre doch eine Beschreibung vom Reich Gottes. Das ist das Idealbild vom Reich Gottes. Und da, wo es abweicht, gibt es immer noch die Gnade, die uns treu macht. Jesaja sagt hier in diesem Vers, diese Freiheit, dieses Reich Gottes, das soll jeder sehen, denn es kommt von Gott selber. Ebnet die Straße, macht alles frei, damit jeder dieses sehen kann mit seinem Leben. Gott will, dass jeder Mensch dieses Heil erkennen kann, seine Freiheit, sein Reich zu sehen bekommen. Das ist nichts anderes als der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern mitgibt, im Missionsbefehl. Geht hin in alle Welt und verkündet der ganzen Schöpfung die gute Nachricht. Und wenn wir über Aufbruch Montag sprechen, dann meinen wir genau das. Zeigt der Welt dieses Heil. Zeigt der Welt dieses Reich Gottes. Seid Staatsbürger Gottes. Ihr seid es durch seine Gnade, durch seine Freiheit. Da gehören wir rein. Das ist ein wundervolles Geschenk. Ein wundervoller Zuspruch, den wir bekommen. Dieses Heil, das haben wir selber erlebt. Das geht weiter an jeden Winkel dieser Erde. Denn diese beschenkte Menschen, beschenkt mit seinem Heil. Unser Vers hat auch noch einen Teil in der Mitte. Und das ist der zweite Punkt, der hier steht. Ebnet seine Pfade. Jedes Tal soll aufgefüllt werden und jeder Berg und jeder Hügel abgetragen werden. Krumme Wege müssen begradigt und häufige eben gemacht werden. Ich habe diesen Punkt überschrieben hier. Mach den Weg frei für Jesus. Sei ein Straßenbauer. Sei ein Straßenbauer. Wenn hier steht, jeder Berg und jeder Hügel soll abgetragen werden, da schaue ich in so ein paar Gesichter hier. Das ist, glaube ich, etwas für findige Ingenieure. Vor allen Dingen für die Männer unter uns, die mit schwerem Gerät gerne arbeiten oder mit Sprengstoff die Berge richtig platt machen. Ich glaube leider, dass es da nicht so darum geht hier. Das ist ingenieurstechnisch ziemlich unmöglich, alle Berge platt zu machen. Es geht wohl eher darum, Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die den Blick auf Gott und sein Heil ihm wieder stellen. Und solche Berge, das können Sünden sein. Sünden in unserem Leben, die sich zwischen Gott und das Heil gestellt haben. Die den Blick auf das Heile zustellen. Solche Berge können Geld sein. Die Sorge über meine Rendite, über mein Erspartes, die wichtiger wird als Gott. Mein Finanzberater, der war sehr erschrocken. 2008 gab es ja die große Wirtschaftskrise und er sagte, manche Christen, die habe ich ganz neu kennengelernt. Und ich habe mich manchmal gefragt, welchen Gott sie denn anbeten. Den Gott des Geldes oder den Gott der Himmel, der alles in seiner Hand hält. Das sind Berge aus Geld, die uns manchmal den Blick auf Gottes Heil verstärken. Geld ist nicht das, was uns trägt. Es können auch Berge aus Macht und Anerkennung sein. Da, wo wir im Mittelpunkt stehen wollen, wo wir kontrollieren wollen, wo es nach unserer Nase gehen soll. Und statt dem Heil, dem Reich Gottes, was wir eigentlich darstellen sollen, stehen wir dazwischen. Mit unserem Ego. Auch so ein Berg kann die Sicht auf das Heil zustellen. Vielleicht sind es Versuchungen. Versuchungen auf sexuellem Gebiet, egal ob im Internet oder im realen Leben. Sünden, die nicht bereinigt sind, die nehmen die Sicht auf das Heil und die nehmen mir den Segen. Noch was sagt hier, tragt die Berge ab. Macht reinen Tisch, lasst euch vergeben. Heuchelei und Scheinheiligkeit, das hat hier überhaupt keinen Platz. Schon gar nicht im Reich Gottes. Lebt als Kinder Gottes, so wie er sich das vorstellt. Ebnet die Berge ein. Macht die Hügel platt, damit Gottes Heil sich wahrnimmt. Und füllt die Täler aus. Macht die Wege gerade, eben. Johannes der Täufer, der kommt so richtig ins Gespräch, wenn man diesen Text vorher und nachher liest, das ist sehr interessant zu sehen. Der kommt so richtig ins Gespräch mit den Leuten. Und die Leute, die das hören, die sagen, was sollen wir denn tun? Wie füllt man denn bitte diese Täler aus? Und Johannes der Täufer sagt, lebt als gerechte Menschen. Und das nicht zuerst irgendwo, sondern da, wo ihr steht. Da sind nämlich ein paar Zöllner und ein paar Soldaten und die hatten nicht gerade den besten Ruf. Und denen sagt er nicht, ey, geht aus eurem Beruf raus, das ist das Schlimmste, was euch passieren kann. Das sagt er genau nicht. Und hier wird's praktisch. Er sagt, bleibt in eurer Stellung. Bleibt in euren Berufen. Aber ihr Zöllner, glaubt nicht mehr. Betrügt die Menschen nicht mehr. Genau das wird euch hervorgeworfen. Seid zufrieden mit dem, was ihr bekommt. Und den Soldaten, den sagt er, hört auf, die Menschen zu schikanieren. Erpresst sie nicht mehr. Nutzt nicht eure Machtpositionen aus. Gebt euch zufrieden mit eurem Gehalt, mit eurem Sold. Und damit soll gut sein. Seid ehrlich. Und er sagt zu allen anderen, teilt mit den Bedürftigen. Geht zu den Menschen, die nichts haben. Wenn jemand zwei Hände hat, soll er eines davon weitergeben. Das bedeutet, echte Anteilnahme zu üben. Echte Liebe. Und das ist der Anspruch an uns. Wenn wir im Reich Gottes sind, dann sollen wir da, wo wir stehen, gerecht sein. Liebe üben gegenüber den Menschen, die uns begegnen. Übt echte Liebe ein. Aus meins wird deins. Aus ich zuerst wird du zuerst. Aus nehmen wird geben. Das bedeutet es, Täler zu füllen. Und das ist so leicht gesagt. Es ist so leicht gesagt, übt Liebe. Man könnte jetzt total viele Beispiele bringen und vor allen Dingen mit dem Finger auf andere zeigen. Das sind die gierigen Banker, die machtgierigen Manager. Aber man sollte eigentlich bei sich selber anfangen. Und da erlebe ich selber, dass das lange nicht so einfach ist. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass auch Jesus so seine Schwierigkeiten hat. Der hat sein Vorbild tagtäglich seinen Jüngern gezeigt. Tagtäglich demonstrierte er, was es bedeutet, Liebe zu üben, selbstlos zu handeln. Er wusch sogar seinen Jüngern die Füße. Der setzte sich mit Herzblut ein, manchmal bis zum Umfallen. Er war so müde, dass er auf hoher See eingeschlafen ist. Aber diese Ich-zuerst-Haltung, die ist extrem tief im Leben verwurzelt. Erlebt ihr das auch? Wir sprechen von Nächstenliebe, wir sprechen von Liebe üben, wir sprechen darüber, anderen etwas Gutes zu tun, gerecht zu handeln. Und am Ende geht es doch um uns. Dagegen helfen keine Pillen, keine Seelsorgeseminare, auch keine meditativen Übungen. Das Einzige, was wirklich dagegen hilft, ist der Tod. Der Tod unseres Egos. Diese Ich-Zuerst-Haltung, die muss ans Kreuz. Krass, aber genau das ist es. Jesus sagt in Markus 8, Vers 34, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selber und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Unser altes egoistisches Leben ohne Gott muss immer wieder neu sterben. Quasi jeden Tag müssen wir es neu erfinden, indem wir uns auch freiwillig in Liebe und in Dienen für Gott und andere Menschen hingeben. Indem wir uns investieren, Liebe üben als bewusste Entscheidung für jeden Tag. Dadurch können wir Straßen bauen zu Jesus, Täler zuschütten durch gelebte Liebe, durch gelebte Gerechtigkeit in unserem Alltag. Die Schlüsselstelle ist unser Herz. Ich könnte jetzt hergehen und eine Palette von möglichen Programmen aufzeigen, die wir als Gemeinde machen können. Wie wir als Gemeinde diakonisch arbeiten können. Das würde reichen von Nachbarschaftshilfe bis zu einer Helferbörse, einem Krankenbesuchsdienst, einem Altenbesuchsdienst, einem Schülercafé und was weiß ich, was ich alles hier noch an Ideen bringen könnte. Alles tolle Sachen. Ohne die notwendige Bewegung hier im Herzen drin, wird es bei Vorschlägen bleiben. Wird es ein weiterer Punkt auf unserer To-Do-Liste werden, den ich abhaken muss. Darum geht es nicht. Es geht darum, Jesus zu sehen, unser Leben ans Kreuz zu bringen, unser egoistisches Leben ans Kreuz zu bringen, gerecht zu leben im Reich Gottes. Weil er so viel für uns getan hat. Er hat den Himmel für uns verlassen, seinen Fuß in unsere unheilige Welt gesetzt und im Letzten sein Leben aus Liebe für uns geopfert. Nur weil Jesus in seiner Liebe für uns gestorben und auferstanden ist, sind wir Staatsbürger seines Reiches, eines gnädigen himmlischen Vaters. Und das ist großartig, das begeistert mich. Und zwar so sehr, dass es jeder erfahren soll, dass ich gerne jeden Tag dafür sterben will, damit andere es erfahren. Und das fängt in meinem Herz an. Und das hört bei meinem Nachbarn auf, bei meinem Freund, meinem Kollegen. Das ist Aufbruch Montag. Das bedeutet, eine Gesellschaft zu verändern. Dafür brauche ich keine Menge Geld. Dafür brauche ich nicht viel Einfluss. Dafür brauche ich ein Herz, was ganz nah bei Gott ist. Was trägst du am Montag dazu bei? Wo baust du Straßen? Wo machst du Straßen eben? Trägst Berge ab und füllst Täler aus? Ich möchte dir jetzt die Chance geben, Gott das Herz, dein Herz, wieder ganz neu anzubieten. Ihm zu sagen, ich möchte dein Reich auf dieser Erde erleben. Aber ich möchte es nicht nur erleben, ich möchte es auch repräsentieren. Staatsbürger zu sein in Gottes Reich. Ich habe hierfür ein Gebet formuliert. Und wenn ihr die Freiheit habt und euch dazustellen möchtet, eure Gesellschaft zu verändern, dann seid ihr eingeladen, dieses Gebet mitzubeten. Ich lese es zuerst vor, bevor ich es mit euch durchbete. Das Gebet lautet: Lieber Vater, du hast mir durch Jesus dein Heil geschenkt. Du hast mich befreit von meiner Schuld und lässt mich frei aufatmen. Und du machst mich zum Mitglied in deinem Reich. Danke für diese Gnade, die habe ich nicht verdient. Ich möchte weiter erzählen von deinem Geschenk und in deiner Gnade und deinem Heil leben, damit auch andere dich entdecken. Bitte vergib mir, wo sich Sünde zu Bergen aufgebaut hat. Ebne du sie ein und gib mir ein neues, liebendes Herz, um andere zu lieben, damit du groß wirst auf dieser Erde. Amen. Ihr seid eingeladen, dieses Gebet mitzubeten. Ich möchte es jetzt gerne mit euch beten. Und diejenigen, die sagen, ja, ich möchte das so mitbeten. Ich möchte Gottes Heil auf dieser Welt zeigen. Ich möchte Gottes Reich auf dieser Welt repräsentieren. Wir sind eingeladen, dazu aufzustehen und dieses Gebet mitzubeten. Wir beten gemeinsam. Lieber Vater, du hast mir durch Jesus dein Heil geschenkt. Du hast mich befreit von meiner Schuld und lässt mich frei aufatmen. Und du machst mich zum Mitglied in deinem Reich. Danke für diese Gnade. Ich habe sie nicht verdient. Ich möchte weitererzählen von deinem Geschenk und in deiner Gnade und in deinem Heil leben, damit auch andere dich entdecken. Bitte vergib mir, wo sich Sünde zu Bergen aufgebaut hat. Ebne du sie ein und gib mir ein neues, liebendes Herz, um andere zu lieben, damit du groß wirst auf dieser Erde. Amen.